Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Inspirations for Growth Podcast, deinem Podcast für mehr Motivation, Inspiration und wissenschaftlichem Hintergrund. Heute geht's über Emotionen. Ja, hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder alle da seid. Ich freue mich total, ich sitze hier gerade in der traumhaften Sonne an einem Donnerstagmorgen. Ich schicke euch ein Foto dazu auf Facebook und Instagram, es ist der Knaller. Aber heute sprechen wir über Emotionen. Bevor wir damit allerdings anfangen, habe ich noch eine kleine Ankündigung an euch, und zwar wurde mir jetzt letztens als Feedback mitgegeben, Sabrina, die Wissenschaftlichkeit von diesem Podcast, Und dazu möchte ich dir sagen, natürlich ist das hier keine Nature-Publikation oder irgendwie ein gepeer-reviewtes Podcast-Format, sondern ich möchte dir mit diesem Podcast ja hier Klarheit darüber geben, wie Dinge funktionieren, wie die Struktur ist, wie das System sozusagen ist. Und das natürlich wissenschaftlich fundiert, damit du hoffentlich das Gefühl daraus ziehen kannst von Sicherheit und von Zuversicht, dass du derjenige bist, der hier dein Leben gestaltet. Das heißt, es soll Applied Life Science sein und die Wissenschaft halt so runtergebrochen, dass du halt wirklich konkrete Handlungsideen da mitnehmen kannst. Also ich bin ein großer Freund von Selbstverantwortung und halt echt eine Macherin. Und wenn ich dir jetzt hier in odysseischer Breite irgendwelche Professoren zitiere, dann hast du nichts davon. Ja, das heißt, ich möchte dir hier schon einen wissenschaftlichen Hintergrund mitgeben und vor allem halt auch so Ideen, wie du über den Tellerrand mal ein bisschen drüber steigen kannst. Aber ich habe hier nicht den Anspruch, regelmäßig irgendwelche Publikationen zu zitieren. Das macht nämlich einfach keinen Spaß, dazu zu hören. So, jetzt aber zu unserem Thema Emotionen. Dazu der Witz meines Papas. Das Gefühl eines Mannes. Ich habe das Gefühl, es ist kein Bier mehr da. Mega geil, danke dafür, Papa. Wir sagen ja auch so Sachen wie, wie findest du das? Ja, da habe ich jetzt irgendwie kein Gefühl dazu. Oder, oh no, mein Fuß ist eingeschlafen, da ist jetzt einfach kein Gefühl mehr drin. Also es gibt so viele Redewendungen, wo wir das Wort Gefühl benutzen. Und auch da war es das Gleiche wie bei Gedanken, dass ich mir darüber mal Gedanken gemacht habe und gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was ein Gefühl eigentlich ist. Heute sprechen wir vom Ablauf her zuerst mal darüber, was in dieser Folge eigentlich die Definition von Gefühl ist. Und dann geht es auch schon in die Wissenschaft. Yay! Und dann erzähle ich dir, was so meine Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema Gefühle sind. Und dann natürlich, wie du da einen Hebel hast, was du tun kannst, wenn du Gefühle haben solltest, was natürlich auf gar keinen Fall vorkommen kann, die du jetzt nicht gerade so ganz gerne magst. Wenn wir über Gefühle reden, dann gibt es da zwei unterschiedliche Kategorien, die wir damit meinen. Die erste sind Körperempfindungen, Wahrnehmung in der Physiologie. Das heißt, irgendjemand streichelt dir über den Arm und dann hast du da eine Tiefensensibilität, eine Oberflächensensibilität oder auch sowas, das heißt Propriozeption. Das heißt, dass du weißt, wo dein Fuß zum Beispiel jetzt gerade im Raum steht und nicht, dass der einfach lost in space ist. Die zweite Kategorie, die wir meinen mit Gefühlen, das sind Empfindungen auf der psychologischen Ebene. Und das ist auch das, worüber wir uns heute unterhalten. Und damit das eindeutiger wird, werde ich ab jetzt nur noch das Wort Emotion sagen. Die Neurowissenschaft ist die Wissenschaft, die sich dazu das Ganze anguckt. Und Emotionen sind ein psychophysiologisches Phänomen, eine Kombi aus Körperwahrnehmung, Stimmung und Gedanken. Und Emotionen, als ich das jetzt hier wieder für dich recherchiert habe, ein Wunder, also wirklich ein super Thema. Ich habe mich total gefreut, weil das ein ganz, ganz klasse Beispiel ist, wo die Wissenschaft komplett hinter der Realität hinterher forscht. Das heißt, jeder von uns weiß, was wir mit Emotionen meinen. Wir können die auch beschreiben. aber dafür ein wissenschaftlich basierendes und vor allem umfassend anwendbares System und eine Theorie aufzustellen. Da gibt es bis jetzt noch nicht ein feststehendes Modell, was gesamtheitlich anerkannt ist. Also wir sind sozusagen irgendwo zwischen die Erde ist eine Scheibe und die Erde ist vielleicht eine Halbkugel. Das ist so interessant. Deswegen möchte ich dir jetzt unterschiedliche Theorien vorstellen, die beschreiben, wie dieses ganze komplexe Konstrukt von Emotionen überhaupt funktioniert. Die älteste Theorie, und die ist mittlerweile obsolet, also die benutzt man nicht mehr, die heißt Locationist Approach und bedeutet, dass jede einzelne Emotion ein bestimmtes Gehirnareal zugeordnet wird, weil die Wissenschaftler nämlich herausgefunden haben oder beobachtet haben, dass wenn in einem bestimmten Bereich des Gehirns jemand einen Schlaganfall hatte, dann hatte der keine Möglichkeit mehr, eine bestimmte Emotion zu zeigen. Und dann dachten sie, ah, okay, in diesem Bereich des Gehirns wohnt scheinbar diese Emotion. So, dann gibt es eine neuere und auch immer noch super oft genutzte Theorie, die heißt psychologische Constructionist Approach. Und die besagt, dass bestimmte Emotionen in breiteren Gehirnnetzwerken konstruiert werden. Also sowas wie, das geht jetzt nicht mehr pro Gehirnareal, sondern das geht über so ein breiteres Netzwerk. Und die neueste Theorie, die ist sozusagen nochmal das Upgrade von der zweiten. Und die, es ist super spannend. Ich habe die ganze Zeit, als ich recherchiert habe, habe ich diese beiden ersten gefunden. Und dann gab es jetzt 2017 ein Buch von einer amerikanischen Professorin, die heißt Lisa Feldman Barrett. Ich habe dir die auch in den Shownotes verknüpft. Und deren Buch heißt How Emotions Are Made. Und die Theorie von ihr heißt Theory of Constructed Emotion. Und darin schlägt sie halt eben vor, dass das Gehirn Emotionen vorhersagt. Das heißt, das Gehirn fühlt die nicht wirklich, sondern das projiziert Emotionen in die Zukunft. Genauso wie Wahrnehmungen. Und zwar auf der Basis von deiner aktuellen Stimmung, also wirklich so einem ganz kurzen, ja, hoch, tief, du gehst irgendwo hin und denkst, oh, das ist ja irgendwie blöd. Also wirklich einer kurzen Stimmung, einer Körperwahrnehmung, dem Kontext, in dem du dich gerade befindest und vergangene Erfahrung. Und jetzt seit wenigen Jahren, also seit ungefähr 2016, glauben die Neurowissenschaftler, dass dieselben Gehirnbereiche, also dieselben neuronalen Netzwerke, das gleiche oder die gleichen Funktionen machen können. Und die nennen das Pluripotentität. Und zwar je nachdem, was halt gerade gefragt ist, ob irgendwie eher eine Wahrnehmungsverarbeitung oder eher eine Emotion, dann werden die gleichen funktionellen Strukturen genutzt. Und das ist ultra spannend. Das heißt, es ist das Gleiche, kannst du dir nicht vorstellen, wie zum Beispiel Mehl, Salz und Wasser in deiner Küche. Das benutzt du auch für 1001 Rezept und du kannst damit sogar Kleber machen. Also irgendwas, was gar nicht zum Essen ist. Oder du kannst nur Salz benutzen und dann packst du das auf Eier und da ist Mehl und Wasser überhaupt nicht dabei. Das ist so spannend. Und das Interessante an diesen wissenschaftlichen Modellen ist ja immer, dass du dich eigentlich fragen darfst, wie viel von deiner Realität decken die denn jetzt eigentlich ab? Also passt es? Oder fehlt da noch irgendwas? Und ein gutes wissenschaftliches Modell beantwortet halt in der Realität beobachtete Situationen halt ganz vollumfänglich. Das heißt, du kannst das auf einfach alles irgendwie anwenden. Und jetzt hier mal ein paar Beispiele, in denen du wirklich sehen kannst, dass das Gehirn ein Wahnsinnssimulant ist. Zum Beispiel ist es dir bestimmt schon passiert, dass du einen Saft-Tetrapack oder Milch oder irgendwas auf dem Tisch stehen hattest. Du hast danach gegriffen und hast das Ding komplett in die Höhe gerissen, weil du dich komplett verkalkuliert hast, wie viel da eigentlich noch drin ist. Und dann hat dein Arm viel zu viel Schwere projiziert, also nach vorne simuliert und viel zu viel Kraft angewendet. Und dann, huch, hast du das Ding in der Hand. Oder ein zweites Beispiel. dass sie auch die Lisa Feldman-Barrett in ihrem Buch vorstellt. Zum Beispiel beim Baseballspiel. Ganz interessant. Es gibt ja einen Werfer und einen Schläger. Und der Werfer versucht, den Schläger so zu verwirren, dass, wenn er irgendwann wirft, der Schläger keine Zeit mehr hat. Und was der Schläger macht, ist, der projiziert in die Zukunft, wo er denkt, dass der Ball landen wird. Und dann schlägt der einfach automatisch irgendwann dahin. Das Ding ist nämlich, wenn der warten würde, bis er diesen Ball wirklich sehen kann, wo der hinfliegt, dann ist dieser Ball viel zu schnell und er würde ihn niemals treffen, weil so schnell kann er seine Muskeln gar nicht mobilisieren. Das heißt, der projiziert in die Zukunft und schlägt dann dahin, wo er denkt, dass das Ganze läuft. Und das ist halt eine Fähigkeit, woran du sehen kannst, dass dein Gehirn irgendwas in die Zukunft, siehst du, projiziert. Genau, das macht's nämlich. Ich habe dir das mal, dieses Modell of Theory of Constructed Emotions, mal aufgemalt und habe dir das Ganze auf den Blog gepackt. Ich bin so ein ganz großer Freund von Strukturdiagrammen, weil die einfach brillant sind. Und da kannst du mal nochmal für dich genauer sehen, wie das alles funktioniert mit dem Affekt und der Körperwahrnehmung und Kontext und Erfahrung. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, wozu haben wir denn eigentlich diese Gefühle? Ganz zum allererst mal zum Überleben. Wenn du jetzt überlegst, dein Gehirn projiziert in die Zukunft. Das, also wirklich für, weißt du, so jetzt, in jedem einzelnen Moment bereitet dein Gehirn dich mit Emotionen darauf vor, zu überleben und dich zu reproduzieren. Das heißt, über Angst zieht dich das aus einer gewissen Situation raus und über Liebe oder Lust oder wie auch immer hast du irgendeinen schnickigen Kerl im Auge und denkst, ah, reproduzieren mit dem wäre ja schon mal ganz geil, so, ne? Zumindest üben kann man ja schon mal. Dann sind die dazu da, dass du bei etwas Gesagtem oder Erlebtem darin eine Bedeutung erkennen kannst. Das heißt, das ist ein Feedback an dich. Ja, ohne Emotionen hast du keine Ahnung, ob dir das, was der andere gerade da sagt, wichtig ist oder nicht. Dann sind die eine wahnsinnig gute Entscheidungshilfe im Alltag, weil sie einfach viel schneller sind. Auch da gibt es neurowissenschaftlich im Moment also ganz, ganz viele Beispiele, die dir sagen, dass Entscheidungen treffen und deine Emotionen, die sind ganz eng miteinander verknüpft. Das ist ja auch mal eine Bauchentscheidung. Also ganz oft ist es so, dass du für eine Entscheidung ein gewisses Magengrummeln hast oder irgendwie zieht sich bei dir der Bauch zusammen oder du hast irgendein Körpersignal, einen sogenannten somatischen Marker, der dir hinterher hilft, auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die beiden sind super eng zusammen. Und dann das vierte, das spielt so ein bisschen mit dem rein, was ich schon als zweites gesagt habe, ein wichtiges Feedback für dich. Das heißt, du kannst das bewusst nutzen, um auf deine Emotionen drauf zu gucken und zu sagen, oh, irgendwie habe ich gerade Angst. Huh. Okay, woher kommt denn das? Verrückt. Und dann kannst du dieser Situation, diesem Trigger hinterhergehen und detektivisch versuchen zu erkennen, woher kommt denn deine Angst? Macht die in dem Moment eigentlich überhaupt noch Sinn? Oder ist das eine von diesen Sparten, zum Beispiel vergangene Erfahrung, wo du das letzte Mal Angst hattest in dieser Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, mit diesem Kontext und dann projiziert dein Gehirn aufgrund deiner vergangenen Erfahrung, dass es jetzt gerade Sinn machen würde, wieder Angst zu haben, weil das hattest du das letzte Mal ja auch und du hast überlebt. Das ist ultra spannend. Das heißt, dein Gehirn benutzt eigentlich Emotionen als Katalysator, um den Rest deines Körpers zu überzeugen, jetzt mal mitzuziehen. Und das finde ich einfach ein total cooles Bild. Dann Emotionen und Lernen. Emotionale Ereignisse schaffen es, dass das, was du lernst, plastischer und länger in deinem Gehirn verankert wird. Das heißt, irgendwie schaffen Emotionen es, die Wahrnehmung und das aktuell aktive Neuronennetzwerk wie sowas wie stärker anzusprechen und nachhaltiger, dass das, was du jetzt gerade erlebst, länger in deinem Gehirn bleibt. Aber auch das ist so ein Ding, dass man noch nicht genau weiß, wie es funktioniert. Das heißt, auch hier ist die Erde eher eine Scheibe und noch nicht mal in Richtung Halbrund. Jetzt ist ja die Frage, wie kommen die Wissenschaftler eigentlich dazu, zu erforschen, wie Emotionen funktionieren? Und die gucken sich ganz viel Verarbeitungsprozesse im Gehirn an. Das heißt, wie macht dein Gehirn das, dass du diese ganzen Sinneswahrnehmungen und Stimmungen und vergangene Erfahrungen und so weiter, dass du das alles im Gehirn verarbeitest? Und da gibt es zwei große Techniken. Die eine habe ich dir schon mal bei Gedanken vorgestellt. Das ist die funktionelle Magnetresonanzbildgebung, fMRI. Und da gibt es einen ganz spannenden TED-Talk von der Nancy Kanwisher. Das ist eine Professorin am MIT und da habe ich dir einen TED-Talk verlinkt, wo sie dir ganz genau erklärt, auch mit tollen Bildern, TED halt, wie fMRI funktioniert. Und das zweite, die zweite Technik, die heißt PET-Scan, Positronen-Emissionstomographie. Und auch da habe ich dir so ein 60-sekündiges Video reingelinkt, wo du sehen kannst, wie das funktioniert. Und mit diesen beiden Techniken kombiniert, kannst du hinterher sehen, welche Gehirnareale mit diesen, erinnerst du dich mit diesen Voxels, das waren diese Durchblutungsdarstellungen im 3D. Und halt mit den Erkenntnissen aus dem PET-Scan, wenn du die beiden zusammensetzt, dann bekommst du schon mal ganz, ganz viel Ahnung, was gerade in deinem Gehirn zum jetzigen Zeitpunkt los ist. Dann habe ich dir einfach hier noch so ein paar spannende Fakten zu Emotionen, die mich bei der Recherche immer wieder aus den Socken gehauen haben. Und zwar, woher kommt das Wort Emotion eigentlich? Das kommt aus dem Französischen und ist gelehnt an das Verb émouvoir. Und das bedeutet bewegen oder erregen. Und kommt aus dem Lateinischen émouvere. Verrückterweise ist das auch in dem Wort Lokomotive enthalten. Deswegen wollte ich dir das einfach mal mitteilen, so random. Und dieses, das geht zurück auf einen Schweizer Philosophen, der den Begriff Emotive geprägt hat und sowas wie herausbewegt oder erschüttert. Ist das nicht abgefahren? Zusammen als Bedeutung für Gefühl? Das ist super. Dann ist die Frage, kann man eigentlich als eigener Mensch bei jedem anderen gegenüber echte und falsche Emotionen unterscheiden? Und in der Regel kannst du das als Mensch ganz gut. Wo es schwierig wird, ist bei Schauspielern, die das gelernt haben. Was die nämlich machen, ist, die erinnern sich so gut und so plastisch an eine Situation, die ihnen ein bestimmtes Gefühl gemacht hat, dass die wirklich in diesem Gefühl sind. Und dann haben die das wirklich. Und dann kannst du jetzt nicht sagen, ach du, das ist ja fake. Sondern die haben das wirklich. Und dann kannst du es nicht mehr wirklich sehen. Es gibt auch Menschen, die bei anderen Leuten also grundsätzlich keine Emotionen erkennen können. Und das sind zum Beispiel Menschen mit einem Savant-Syndrom. Das sind, die haben eine besondere Inselbegabung. Die sind zum Beispiel wahnsinnig gut in Mathe. Und 50% dieser Savant-Syndrom-Begabten sind auch Autisten. Und Autisten sind auch so eine weitere Gruppe, die sich sehr schwer damit tun, in Gesichtern oder in Körperhaltung eine Emotion ableiten zu können. Dann, wie ist der Umgang mit Emotionen in der Gesellschaft? Das fand ich auch eine ganz spannende Kiste. Da habe ich ein Interview gesehen mit einem neurowissenschaftlichen Professor. Der hat das eben erklärt, dass Emotionen halt über die Geschichte hin mal so richtig in Mode waren und manchmal total verpönt. Zum Beispiel in der Romantik, da war es so, ach ja, Schmalz, alles toll und romantisch. Und dann zu Kriegszeiten, da haben die Leute zu funktionieren gehabt in einer Fabrik, da hast du jetzt keinen Platz für Gefühle oder Duselei oder was auch immer das damals war. Aber was ich ganz spannend fand, ist, dass mir dann aufgefallen ist, in deinen verschiedenen Lebensbereichen ist das ja genau das Gleiche. In deiner Partnerschaft ist es gesellschaftlich total anerkannt, wenn du Gefühle hast, da darfst du das, da darfst du auch sagen, oh Schatz, und irgendwie, es geht mir heute nicht so gut oder ich liebe dich oder wie auch immer. In deinem beruflichen Kontext werden Emotionen häufig mit Unprofessionalität verknüpft. So nach dem Motto, wenn du jetzt sagst, was du fühlst, dann ist das ja ziemlich unprofessionell. Ist das nicht spannend, dass die Gesellschaft von dir erwartet, dass du als gleicher Mensch in dem einen Bereich komplett andere Verhaltensweisen an den Tag legst und Gefühle haben darfst und auf der anderen Seite nicht. Das fand ich ganz spannend. Jetzt kommen wir hier eigentlich mal zu dem, was mir immer ganz wichtig ist, nämlich wenn du jetzt das System vorgestellt bekommen hast von mir, wo kannst du denn jetzt hier was machen? Es geht ja echt immer darum, Selbstverantwortung, was kannst du tun, wenn alles irgendwie blöd ist zu dir gerade? Und zwar habe ich dir auf dem Blog, ich habe ja eben erzählt, dass ich dir so eine Grafik gemacht habe und da habe ich dir solche grünen Klebchen dran gemacht, wo ich finde, dass du Einfluss hast. Und zwar bei deiner Wahrnehmung ist es ja so, dass du dir erstmal deine Wahrnehmungen bewusst machen kannst. Ja? Und mit Wahrnehmung meine ich, das eine ist, was siehst du, was hörst du, also wirklich solche Grundwahrnehmungen. Sehen ist übrigens 10 hoch 10 Bit pro Sekunde, treffen auf deine Retina und werden dann weiter in dein Gehirn verarbeitet. Da kommen dann hinter auf deiner Netzhaut kommen wirklich 10 hoch 6 Bit pro Sekunde an. Aber das pro Sekunde, das musst du dir mal überlegen. Ja? Und das andere ist halt, fühlst du gerade irgendwie deinen Herzschlag besonders oder irgendwie sowas? Das heißt, du kannst dir wirklich, kannst dich da hinsetzen und kannst sagen, was fühlt mein Körper gerade? Das nächste ist, bei der vergangenen Erfahrung kannst du dir auch wieder bewusst machen, das ist so mächtig, bewusst machen ist so, so mächtig. Da kannst du rational drüber nachdenken, hey, das letzte Mal, was habe ich da gefühlt, was habe ich da gemacht und wie habe ich das hinterher bewertet? Und dann kannst du es neu bewerten. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Und zwar habe ich jetzt angefangen, morgens immer nach meinem Warmduschen kalt zu duschen. Und zwar mache ich das, um mich selber stolz zu machen und um meinem Gehirn zu sagen, ey, ich entscheide hier, was wir hier machen. Und ja, du hast davor Angst und das ist jedes Mal wirklich sackkalt, aber okay. Ja? Und dann stehe ich unter dieser Dusche und denke so, kalt, kalt, kalt. Und dann habe ich jetzt einfach angefangen zu sagen, Gehirn, wir haben jetzt Spaß. Wir machen es jetzt. Okay. So. Und dann stehe ich grinsend unter dieser arschkalten Dusche und freue mich. Und jetzt langsam habe ich das umgeändert bekommen in meiner Erfahrung, dass mein Gehirn weiß, ey, danach sind wir stolz. Danach sind wir glücklich. Und hey, so schlimm ist das gar nicht. Das heißt, ich habe eine vergangene Erfahrung rational mir drüber nachgedacht, was habe ich eigentlich? Tut mir das weh? Ist das wirklich schlimm? Nee, nicht? Okay, ich gebe dem Ganzen eine neue Bedeutung. Dann kannst du deinen Kontext natürlich auch noch rewiren sozusagen. Also in welchem, wo befindest du dich gerade? Bist du gerade zu Hause? Bist du im Bett? Bist du mit welchen Menschen umgibst du dich? Oder auch um was für ein Thema unterhältst du dich gerade? Zum Beispiel, wenn du dir das Thema Glück überlegst. Zu Glück gehört ja ein Kleeblatt und Irland und zum Beispiel Geburtstag oder Freunde oder Lachen. So alles, was du mit diesem Wort Glück verbindest. Ja, das ist auch ein Kontext. Und was du da machen kannst, ist ja selber gestalten. Ja? An deinem Gehirn hängen ja auch irgendwo zwei Beine dran. Das heißt, wenn du einen gewissen anderen Kontext willst, dann bringst du dich in diesen anderen Kontext rein. Und dann ist das schon mal ein anderer Aspekt, der dir von außen andere Gefühle machen wird, weil dein Gehirn das anders verarbeiten wird. Das heißt, du hast super viel Einflussmöglichkeit. Und wenn, also das, was ich dir heute auf jeden Fall mitgeben will, wenn du jetzt bis jetzt gepennt hast und gedacht hast, so, oh nee, lass sie mal labern. Du bist der Gestalter deines Lebens. Guck dir diese grünen Pfeile an und sieh, dass du diese Emotionen beeinflussen kannst, ja. Die helfen dir, die sind wichtig für dich. Das ist nicht einfach nur irgend so ein Gedöns, wo du denkst, oh, kann ja kein Mensch brauchen. Und vor allem überleg dir bitte mal, du könntest dich für eine Sache entscheiden, ja. Entweder du hättest gar keine Emotionen, weder Glück noch Trauer, noch Hass, noch Wut, noch Freude, noch Lachen, nichts. Ja? Oder du hast eine möglichst große Bandbreite und kannst Sachen, die dich glücklich machen, in einen ganz anderen Kontext setzen, weil du erlebt hast, was Trauer und was Wut und was Schmerz ist. Und da für mich persönlich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach geil, dann habe ich doch lieber auch Situationen in meinem Leben, die mich richtig emotionsmäßig runtergerissen haben und deswegen kann ich jetzt gute, positive Emotionen als was sehr, sehr Dankbares wahrnehmen und wertschätzen. Und das andere ist, nur geile Emotionen rauspicken zu wollen und zu sagen, auf die ganzen schlechten und negativen, die mir nicht gefallen, die möchte ich nicht. Ne? Cherry-Picking, Wunschkonzert, so ist es nicht. Also, das darfst du dir dann auch mal wieder klar machen. Dann sind wir jetzt schon am Ende dieser Folge. Ich sitze hier immer noch in dieser wundervollen Sonne und fahre jetzt gleich auf die Arbeit mit meinem Fahrrad. Das ist auch sowas, was mich immer sehr emotionsmäßig glücklich macht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte bewerte sie auf iTunes. Und ich habe schon ein paar ganz, ganz schöne Bewertungen bekommen. Oh Leute, ihr seid echt so cool. Vielen Dank. Und dann schreib mir bitte ein Feedback. Schreib mir ein Feedback auf Instagram und auf Facebook und erzähl mir, was du jetzt von dieser Folge gelernt hast. Dann ist es so, dass ich ab morgen für 2 Wochen im Urlaub bin in Marokko und deswegen euch übernächsten Donnerstag noch keine Folge machen werde. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit gehadert, Perfektionismus und habe mich da wieder hart ertappt. Gedacht, okay, Sabrina, du machst jetzt keine Folge. Du machst jetzt Urlaub. Das heißt, ihr kriegt dann in 3 Wochen Donnerstag wieder eine Folge von mir. Und das ist super. Und dann hören wir uns dann wieder. Bis dahin schreibt ihr mir auf jeden Fall fleißig. Und Leute, rise and glow, so wie immer. Ne? Also ich hoffe, ihr habt hier ganz viel gelernt und habt gelernt, dass ihr Gestalter eures eigenen Lebens seid und dass es echt alles super ist. Ihr seid nicht die Fähnchen im Winde, sondern Gestalter eures Lebens. Ihr seid toll. Ich freue mich ganz arg, wenn ihr mit mir in Kontakt kommt. Und hoffe, dass ihr was gelernt habt. Bis ganz, ganz bald, ihr Tollen. Und jetzt schon mal nach vorne projiziert. Gute Emotionen aus Marokko. Ciao.